Herzlich willkommen zu Mindful Marketing – Business ohne Bullshit und Burnout. Ein Podcast für alle, die nach Sinn und echter Zufriedenheit in ihrer Arbeit suchen. Mein Name ist Tamara Kranz und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Episode. Meine allerersten Worte an Sandra waren: Darf ich hier überhaupt auftauchen, auch wenn ich keine Mutter bin? Und ja, ich durfte. Sandra Heim ist, ich glaube, man darf das so sagen, eine Coaching-Koryphäe. Unter dem Decknamen Mama Revolution begleitet sie Mütter in, wie sie sagt, eine echte Unabhängigkeit. Das bedeutet, ein erfolgreiches, von Herzen kommendes Business aufzubauen, das trotz allem genug Zeit lässt für persönliche Freuden und die Familie. Mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter ist sie im Sommer 2017 in das Land der Baguettes und Croissants ausgewandert. Einfach so, könnte man sagen, jedenfalls von außen. Und nun kann Sandra nicht nur Erfahrung als Autorin, Coachin, Workshopleiterin und Chefredakteurin vorweisen, nein, sie hat sicher auch die ein oder andere Story über Homeschooling auf Lager, schätze ich jedenfalls. Denn das war der eigentliche Grund für die Auswanderung. Sandra war der erste Coach meines Lebens und hat daher signifikant dazu beigetragen, dass es mein Business und mich als Unternehmerin heute so noch gibt. Deshalb war absolut naheliegend, dass sie Gast in meiner allerersten Podcast-Folge sein muss. Und glücklicherweise hat sie ja gesagt. Sandra, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Und liebe Tamara, das war die kreativste, schönste, tollste Vorstellung, die ich jemals von mir selbst gehört habe. Vielen Dank.
Das ist aber nett. Ich wollte dich gerade fragen, ob ich das so stehen lassen darf oder ob du noch was berichtigen oder hinzufügen musst.
Also, wenn du Coaching-Koryphäe sagst, dann wird es mir ganz heiß, ja, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich diesem Anspruch gerecht werde, eine Koryphäe zu sein, aber auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut und du kannst das so stehen lassen.
Sehr schön. Von wo genau sprechen wir gerade mit dir? Also, aus welcher Ecke findet dieses Gespräch statt?
Also ich sitze jetzt hier gerade am Fuße der Pyrenäen und zwar in einem kleinen Weiler in der Nähe von Quillan und befinde mich aktuell im Arbeitszimmer von meinem Mann und habe dir vorhin schon das lieblos nicht eingerichtete Regal gezeigt. Und das hat mit dem Internet zu tun, weil du sitzt ja aktuell auch in Frankreich und kennst die Probleme, die man hier hat mit dem Netz, und deswegen sitze ich hier und dankbar, dass alles gut funktioniert.
Während du diesen Satz sagst, gab es gerade einen Hänger in der Aufnahme. Aber das war denn nur der Beweis dafür, dass es tatsächlich so ist, dass man in Frankreich sehr dankbar sein muss, zumindest auf dem Land, für gutes Internet.
Absolut, ja.
Also, ich würde die erste Folge gerne mit einem Thema oder besser einem Zustand beginnen, der uns als Selbstständige ganz besonders häufig begleitet, glaube ich. Und das ist die Veränderung. Und damit meine ich auch jede Form der Veränderung. Also für mich als Webdesignerin spielt natürlich häufig die Optik eine besondere Rolle und auch was die Erscheinung von Webseiten, aber auch von zum Beispiel Fotos oder Kleidung mit uns macht. Das ist sozusagen die Veränderung auf der äußerlichen Seite. Aber als Selbstständige müssen wir uns nicht nur nach außen, sondern oft auch privat verändern, um glücklich zu sein, glücklich zu bleiben und damit irgendwie auch glücklich arbeiten zu können. In deinem Berufsalltag hast du ja jetzt eigentlich nur mit Menschen zu tun, die schon irgendwie wissen, hier muss sich was ändern. Und genau mit diesem erhellenden Startmoment würde ich gern beginnen. Mhm. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, da war ich ungefähr 4 Jahre alt, aus dem Kindergarten nach Hause kam und im Verdacht hatte, verliebt zu sein. Ich war mir aber nicht sicher, weil ich hatte natürlich noch keine Erfahrung diesbezüglich und auch keine richtigen Worte dafür. Also bin ich als erstes zu meiner Mutti auf die Couch gehopst und habe gefragt, wie fühlt sich das mit dem Verliebtsein an, um sicherzugehen, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege. Und so eine ähnliche Frage habe ich jetzt an dich, die ist natürlich sehr undankbar und schwierig, aber vielleicht kannst du trotzdem in Worte fassen, wie es sich anfühlt, wenn man weiß, mehr oder weniger bewusst, dass Veränderung notwendig wird. Also ist das ein Blitzschlag oder ein Flüstern oder wie würdest du es beschreiben?
Also ich meine, die Variante, die du jetzt beschrieben hast mit dem Verliebtsein, ist natürlich wahrscheinlich so das positivste Gefühl, was man sich vorstellen kann, was mit zukünftigen Veränderungen einhergeht, ja. So diese Ankündigung mit den Schmetterlingen im Bauch, dass da ein neuer Mensch ins Leben kommt oder so, ja. Mhm. Aber So aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus den Coachings würde ich sagen, dass oft sind so die Boten von Veränderungen wirklich eher so, ja, dieses nagende Gefühl von Unzufriedenheit. Und bei mir selber kann ich das immer sehr gut feststellen, wenn ich wirklich so im Hinterkopf eine Stimme habe, die sich einfach nicht mehr abschalten lässt. Ja, also egal in welchem Bereich das ist, wo Veränderung ansteht, wenn das einfach konstant irgendwie so ein Drängen ist, so schau da mal hin, ja, und hier guck da doch mal genau hin, gekoppelt mit so einem Gefühl von oh, irgendwas fühlt sich einfach nicht mehr richtig gut und stimmig an. Ja, das sind so, finde ich, so verbreitete Merkmale, an denen man erkennen kann, okay, Veränderungen stehen ins Haus oder sind angebracht.
Ja, das teile ich auf jeden Fall. Also ich kenne das auch ganz gut von mir, dass es erst so dieses nagende Gefühl ist, wie du sagst, oder so ein Flüstern über die Schulter. Mhm. Und dann merke ich es meistens wirklich daran, oder der Punkt, wo ich es besser realisiere, ist, wenn ich merke, ich gehe dem Thema bewusst aus dem Weg. Also, ja. Also bei mir ist der Klassiker natürlich so zum Beispiel die Webseite, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich irgendwie mal wieder relaunchen oder so. Als Grafiker ist das ja so ein, oder Webdesigner ist das ja ein Dauerthema. Ja. Also ich denke darüber nach schon oder es arbeitet in mir und woran ich es wirklich merke, ist, dass ich irgendwann aufhöre, auf meine eigene Webseite zu gehen. Also ich gucke da nicht mehr drauf, weil ich dann denke, na, so schlimm ist es ja nicht. Und dann so nach 3 Monaten oder so, wenn ich wieder drauf gehe, denke ich, oh Himmel, ja. Jetzt wird's aber Zeit. Also ich glaube, jeder hat dieses Flüstern, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, dem wirklich zuzuhören, oder?
Ja, absolut, natürlich. Und dieser Verdrängungsmechanismus, der ist ja auch irgendwie in einer gewissen Phase auch gesund, weil man kann ja auch nicht immer alle Veränderungen sofort umsetzen, die irgendwie verändert werden wollen. Und gerade bei so einer Webseite, also aktuell mache ich auch gerade einen Relaunch, ja, also ich wechsle zumindest mein WordPress-Theme und bin dabei, wirklich alles auf meiner Seite nochmal so fein zu polieren, dass wie meine Entwicklung der letzten Jahre einfach auch wirklich da sich widerspiegelt in der Seite. Und das hat bei mir auch so angefangen, einfach mit diesem, ich bin auf meine Webseite gegangen und so, das Foto passt eigentlich gar nicht mehr und sowas. Und war aber auch nicht in der Lage, das wirklich gleich umsetzen zu können, weil einfach andere Projekte echt Priorität hatten. Und wie ich es letztendlich angegangen bin, ist wirklich einfach, dass ich jetzt gerade dabei bin, in kleinen Schritten, die meinen Grafiker so an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringen, ja, einfach Schritt für Schritt das umzusetzen. Genau, aber ich habe es nicht verdrängt, ich habe es bei mir einfach so zur Seite gelegt und gesagt, okay, ich will das verändern, ich muss jetzt aber mit diesem Unzufriedenheitsgefühl eine Weile leben, weil ich weiß, ich habe gerade keine Zeit, mich darum zu kümmern, aber liebe Webseite, deine Zeit wird kommen, Haare aus und ja.
Das heißt, wir haben ja jetzt schon eher so einen negativen Touch dem Veränderungsgefühl irgendwie beigegeben. Also im Grunde genommen ist es so eine generelle Unzufriedenheit, wenn man das so zusammenfassen will. Glaubst du, es gibt auch einen Zustand oder einen Drang zur Veränderung, der aus etwas Positivem entstehen kann?
Ja, also ich denke auf jeden Fall natürlich. Nur glaube ich, dass Menschen an sich, die ja sowieso so ein bisschen veränderungsscheu sind, ja, einfach dann doch eher durch Unzufriedenheit und Frust an den Punkt getrieben werden, wo sie einfach nicht mehr anders können, als sich zu verändern. Aber definitiv gibt es auch Momente, in denen einfach positive Gefühle überragen. Also bei mir war das beispielsweise so, die Idee zum Online-Business, die kam mir in einem Coaching mit einer Amerikanerin. Und das war einfach so, sie hat mir im Gespräch einfach diese Welten an Möglichkeiten durch ein Online-Business eröffnet. Das waren total positive Gefühle, die mich dann dazu getrieben haben, einfach dem immer weiter nachzugehen, bis ich es dann selber wirklich umgesetzt habe. Also sowas gibt's auch, aber ich glaube, der häufigere Fall ist eher wirklich Frust und Unzufriedenheit.
Wenn der Ist-Zustand, also dieser Frust und Unzufriedenheit, ja eigentlich schon einen enorm großen Leidensdruck zum Teil verursacht, wieso fällt es uns trotzdem so schwer, dann mit der Veränderung zu starten oder das überhaupt zuzulassen? Also ich kenne das von mir selbst, dass ich mich erst zur Veränderung durchringe, wenn der Ist-Zustand eigentlich wirklich nicht mehr tragbar ist. Also ich tue mich mit Veränderung auch ganz schwer und ich warte so lange, bis ich irgendwie dem Druck der Situation nicht mehr standhalten kann und dann sozusagen weiß, ich muss jetzt was tun. Wieso ist das so schwer für uns, Veränderungen zu akzeptieren oder anzugehen oder überhaupt zuzulassen?
Ja, also ich gehöre natürlich, also ich würde da nicht sagen, dass da ein großer Unterschied zwischen uns beiden besteht. Ja? Also ich versuche auch so gut es geht, meinen Status quo aufrecht zu halten. Klar, aber natürlich sind wir als Unternehmer immer in Bewegung. Aber ich würde einfach sagen, an allererster Stelle steht einfach, dass man Schiss hat. Ja, man weiß einfach nicht, wenn ich mich jetzt dieser Veränderung hingebe und durch diese Tür durchgehe, ja, was wartet in diesem anderen Reich? Ja, ist das wirklich dann so, wie ich mir das wünsche? Oder gehe ich einen Schritt, der am Schluss bedeutet, dass irgendwie ich alles verliere oder auf der Straße lande oder ja, so allein um mal so ein paar typische Unternehmerängste zu erwähnen, ja? Oder die große Veränderung, wirklich jetzt den Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen, ne? Das ist ja gekoppelt in dieser großen Angst, dass irgendwie einen alle auslachen und plötzlich die ganze Welt auf die eigene Webseite schaut und denkt, was ist das denn? Ja. Also diese ganzen Sachen, die natürlich nie passieren, die einen aber irgendwie eine ganze Weile davon abhalten können, wirklich jetzt auf den Veröffentlichen-Button zu klicken oder andere Veränderungen in Angriff zu nehmen. Ja. Der zweite Grund, der mir so einfällt, ist wirklich einfach auch so die Schwierigkeit, mit alten Gewohnheiten zu brechen. Ja. Also ich meine, jeder, der schon versucht hat, sich irgendwie ein kraftvolles Ritual für den Tagesstart oder sowas anzutrainieren, der weiß, dass sich was Konstruktives anzutrainieren, ja, früher aufstehen. Das ist für mich immer wieder, also ich habe so ein Ritual, wo ich wirklich früher aufstehe als meine Familie und dann Morgenseiten schreibe. Das ist sowas, das von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, aus diesem Buch, so eine ganz tolle Übung, um in den kreativen Flow zu kommen. Und dann erschaffe ich mir wirklich durch konstruktive Gedanken meinen Tag. Und wenn wir dann aber im Urlaub waren und ich das eine Weile nicht so konsequent gemacht habe, dann muss ich eigentlich immer wieder von vorne anfangen und mich dazu überwinden, wirklich früher aufzustehen. Mhm. Ja? Und das, denke ich, ist einfach wirklich eine Herausforderung für Menschen, einfach alte Gewohnheiten mit denen zu brechen und sie durch konstruktive Gewohnheiten zu ersetzen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde tatsächlich, dieses Gewohnheitenthema ist so mit das Anstrengendste, weil man oft ja weiß, dass einem die neue Gewohnheit total gut tun würde. Also man braucht gar keinen Beweis mehr dafür, ne? Wie du jetzt sagst, so eine Morgenroutine bei dir jetzt mit den Morgenseiten. Du weißt ja, dass das funktioniert und dass dir das gut tut. Und trotzdem muss man sich ganz oft wieder dazu anhalten oder aufraffen. Und das Beste, finde ich, ist ja eigentlich noch, wenn man es nicht macht, also wenn man sich nicht aufrafft, dann aber noch den ganzen Tag irgendwie sauer mit sich selbst ist, weil man es nicht gemacht hat.
Ja, absolut.
So der Klassiker ist ja sozusagen, ja, ich habe zum Beispiel jetzt für den Sport in der Woche keine Zeit, aber ich habe den ganzen Tag Zeit, mich dann darüber aufzuregen, dass ich keine Zeit habe, um das zu machen.
Ich kann das total unterschreiben, weil mir geht das so, wenn ich mein Morgenritual nicht mache, ja. Also nicht mehr so stark wie früher. Ich habe gelernt, wirklich sanfter mit mir selbst umzugehen, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich richtig schlecht gelaunt war den ganzen Tag und total unzufrieden mit mir, so nach dem Motto, was soll aus dir nur werden, wenn du noch nicht mal diese simple Morgenritual hinkriegst. Aber statt dann am nächsten Morgen einfach früher aufzustehen, weil man ja weiß, der Tag wird nicht so schön ohne mein Morgenritual. Nein, dann wird er doch wieder der Snooze-Button geklickt. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich einfach so eine Facette des Menschseins, mit der wir alle irgendwie beschäftigt sind. Ja. Und vielleicht so als Tipp, nicht die Peitsche rauszuholen, sich selbst gegenüber, ist schon mal ein sehr guter Weg, um so allmählich neue Gewohnheiten wirklich integrieren zu können. Ich habe das einfach bei mir so umgesetzt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich es nicht tue und dann merke, ich komme in so ein schlechtes Gefühl rein, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, mir dieses schlechte Gefühl einfach kurz anzuschauen und anzuerkennen, okay, es ist da. Und dann einfach zu sagen, okay, du hast es heute nicht geschafft. Und kannst du dir selbst vergeben? Dann einfach wirklich liebevoll sagen, ja, ich kann mir dafür vergeben und morgen ist ein neuer Tag und morgen geht die Sonne wieder auf. Und ich kann wieder mit einem leeren Blatt beginnen und dann einfach wirklich kriegermäßig nicht aufgeben.
Also du hattest ja schon zwei Gründe genannt, weshalb Veränderung so schwer sein kann. Ich würde noch hinzufügen, so der Klassiker, den ich auch von mir kenne, aber auch von vielen anderen, gerade auch bei der Frage, ob man sich selbstständig machen soll oder nicht, ist, die Sorge, dass es, wenn man jetzt irgendwas verändert, noch schlimmer wird, als es jetzt schon ist. Also wenn es jetzt nur so semi-schlimm ist, könnte die Veränderung ja zum Regen in die Traufe werden. Und man ist nachher viel unglücklicher als vorher oder beim Jobwechsel. Ja, wenn man jetzt so einen Chef hat, wo man denkt, naja, das Gelbe vom Ei ist er nicht, dann könnte der Neue ja noch schlimmer sein. Man weiß es ja vorher nicht, wie bei den meisten Veränderungen. Wie kommt man denn aus so einer Denkspirale raus? Also es könnte ja passieren. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man da mal eine falsche Entscheidung trifft oder Pech hat oder der neue Chef wirklich auch nicht so viel taugt. Bedeutet ja aber nicht im Umkehrschluss, dass man deshalb keine Veränderung wagen sollte, oder?
Definitiv. Und meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, die Ressourcen zu nutzen, die wir haben. Und das heißt, wir haben alle ein Bauchgefühl. Ja? Wir haben alle einen inneren Kompass. Und das ist beispielsweise bei mir in den Coachings auch eine meiner selbst deklarierten Hauptaufgaben, sozusagen diesen inneren Kompass in meinen Kundinnen einfach wieder freizuschaufeln, weil der weiß genau, wo es lang geht. Als Unternehmer hat man diesen Ruf und man hat diesen inneren Kompass. Und wenn man wirklich lernt zu abstrahieren, was ist jetzt einfach nur Gedankenschrott, ja? Was sind Fragen, die ich mir noch gar nicht stellen muss? Ja, weil beispielsweise die Frage, soll ich meinen Job kündigen? Aber wenn ich meinen Job kündige, dann kriege ich vielleicht einen Job, der ganz toll ist. Aber dann am Schluss stellt sich raus, mein Chef ist noch schlechter als den, den ich jetzt habe. Was mache ich dann? Das ist ziemlich viel Gedankenschrott, bevor überhaupt irgendeine eventuelle Situation wirklich eingetroffen ist. Also das heißt, wenn man dann einfach zurück ins Jetzt kommt, mal in sich reinfühlt und dann guckt, okay, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich meinen Job überhaupt kündigen soll. Aber was weiß ich denn? Und dann wird man eine Antwort bekommen, ja? Oder es zieht einen einfach vom Gefühl her in eine bestimmte Richtung. Man sieht vielleicht noch nicht den Hafen am Ende des Ozeans, aber die Kompassnadel zeigt Richtung Norden und dann folgt man der einfach in dem Vertrauen, dass man früher oder später da ankommen wird, wo man wirklich ankommen will.
Ja, ich glaube auch, es hilft, wenn man dieses übergeordnete Ziel hat und dann sich damit zufrieden gibt, dass man die Schritte dahin noch nicht alle planen und kennen kann.
Definitiv.
Und komischerweise haben wir immer so einen Anspruch, finde ich, wenn wir uns bewusst zur Veränderung entscheiden, dann zu denken, das ist jetzt aber so das sozusagen das letzte Mal, dass ich mich für irgendwas entscheide. So als gäbe es dann kein Zurück mehr oder kein sich nochmal verändern oder nochmal anders entscheiden oder noch irgendwas anderes dazwischen machen, sondern man hat so das Gefühl, ich entscheide mich jetzt und dann ist das letzte Mal, dass ich irgendwas entscheide und dann läuft es so.
Ja, wenn ich irgendwie bei mir bleibe und aus dieser Mitte heraus einen Schritt nach dem nächsten gehe und eines zum anderen führen lasse, dann kann alles nur gut sein und dann muss ich mir noch nicht Gedanken darüber machen, wo werde ich in 10 Jahren stehen. Dann geht es mehr darum, im Moment zu sein und eigentlich das eigene Leben dadurch immer reicher werden zu lassen und auch zu erkennen, was alles schon da ist. Ja, ich finde, ganz viele Sorgen resultieren auch daher, dass man irgendwie so ein bisschen ignoriert, was man eigentlich alles schon hat. Ja, sei es jetzt Einkommen, Kunden, auch berufliche Erfolge, Unternehmer, ne, wo man so schnell in diesem Sorgenrad landet, schaut man einfach auch oft wirklich vorbei an allem, was da ist, weil man irgendwie mit seinen Gedanken schon bei viel weiter in der Zukunft ist, als es überhaupt sinnvoll ist.
Ja, das im Moment sein hilft auf jeden Fall. Ich merke es immer ganz besonders, wenn wir im Freundes- und Bekanntenkreis Krankheits- oder zu frühe Todesfälle haben. Und jemand kriegt eine schlimme Diagnose oder so, die sein Leben verkürzt oder stark verändert, dann werden einem viele normale Dinge und vor allem die eigene Endlichkeit, finde ich, ziemlich bewusst. Ich finde es im Alltag sehr schwer, sich bewusst zu machen oder bewusst dabei zu bleiben, dass man ja nur eine begrenzte Zeit hat und dass wir auch nicht alle 80, 90, 100 werden, sondern vielleicht schon früher Schluss ist. Und wenn man es aber irgendwie mit sich trägt und bewusst bei sich hat, dann verlieren viele Dinge auch an Priorität. Also dieser ausgelutschte Satz mit lebe jeden Tag, als wäre es der letzte, ist natürlich so ein bisschen auch realitätsfern. Ja, wenn jeder Tag mein letzter Tag ist, würde ich auf jeden Fall keine Wäsche mehr waschen, wahrscheinlich auch keine E-Mails beantworten und meine Steuerunterlagen nicht einreichen. Ja, also das wäre mir alles egal. Aber so im Kern ist es ja schon wahr. Also wenn man immer nur in der Zukunft lebt, verpasst man halt das Leben bis dahin und kriegt irgendwie nichts.
Das ist eigentlich wirklich die feinste Form der Selbstsabotage. Ja, sich einfach richtig aus der Schönheit des Lebens herausreißen, immer wieder, indem man halt sich unter der Brücke sieht, im Rentenalter, statt einfach kreativ zu werkeln und zu schaffen und auch Freude daran zu haben.
Wenn ich jetzt so ein Typ bin, der 50.000 verschiedene Selbsthilfe, Ratgeber und so weiter gelesen habe und total in dem ich sehe alles positiv Mindset drin stecke und immer versuche, das Beste aus jeder Situation zu sehen, was ja an sich eine sehr schöne Qualität ist, wenn man sie hat, laufe ich damit nicht auch so ein bisschen Gefahr, dass ich Dinge, die eigentlich nicht schön sind, nicht mehr wahrnehme oder nicht sehe, weil ich mir einfach lang genug einrede, dass die schon gut und schön sind und jede Situation ihre positiven Seiten hat?
Die Frage gefällt mir. Also definitiv denke ich, dass du natürlich kann man positives Denken auch einsetzen, um gewissen Dingen einfach nicht ins Auge zu schauen. Um auch vielleicht gewissen eigenen Schwächen nicht ins Auge zu schauen. Und da ist es auch wirklich angebracht, einfach mal nicht mit positivem Denken irgendwie sich selbst da auf den Podest zu heben oder sowas, sondern einfach sich die eigenen Schwächen auch einzugestehen. Und also weißt du, positives Denken ist ja generell einfach so zwiespältig. Ja, die einen schwören drauf, die anderen lächeln darüber. Für mich in meinem Business auch am Anfang vor 4 Jahren, als ich mit Mama Revolution gestartet bin, würde schon sagen, dass es positives Denken war, was mir damals sehr geholfen hat. Also ich habe beispielsweise, war sehr achtsam gegenüber allen Zweifeln, die natürlich auch versucht haben, mich zu bombardieren. Und denen habe ich dann aber einfach immer wieder bestimmte neue Gedankensätze entgegengesetzt. Wenn so dieser Gedanke kam, oh Gott, du hast eine Kundin, ja? Was ist, wenn die am Schluss nicht zufrieden sein wird und sowas, ja? Dann einfach sagen, nein, ich bin genau die Richtige. Ja, das war ein Satz, den ich mir immer wieder gesagt habe, ich bin genau die Richtige. Das ist die Art und Weise, wie ich positives Denken anwende. Die große Falle, die für mich da besteht, und da muss man sehr achtsam sein, ist, dass man so diesen Anspruch hat, ich darf jetzt nicht mehr negativ denken. Und wenn negative Gedanken kommen, dann bin ich völlig auf dem falschen Weg. Und dann heißt das, ich muss alles wieder hinschmeißen und mir irgendwie doch was anderes suchen. Und erst wenn ich in diesem Zustand bin, wo ich irgendwie nur noch mich gut fühle, dann weiß ich, ich habe es endlich geschafft. Ich glaube, in diesen Zustand zu kommen, dass wir nicht mehr negative Gedanken haben oder keine Zweifel mehr haben, keine Ängste mehr haben, das ist fast unmöglich. Aber halt dann die nicht wegzudrängen, sondern einfach, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, anschauen. Ja, wenn ich Angst habe, einfach mal anschauen. Eine Kundin von mir hat letztens ihre blöde Stimmenliste genannt. Ja, die hat gemeint, ich werde jetzt eine blöde Stimmenliste machen. Ja, also die Stimme, die bevor man online ist, schon sagt, okay, aber es macht keinen Sinn, im Sommer online zu gehen, weil da sind alle in der Sommerpause und keiner wird auf deine Webseite gehen. Ja, so halt. Ja. Einfach nicht davon ausgehen, dass diese blöden Stimmen verschwinden, aber wirklich wachsam sein und anerkennen, okay, da ist wieder einer von diesen Zweifeln, aber das heißt noch lange nicht, das ist die Wahrheit. Und dann hat man wieder Platz geschaffen für Konstruktivität.
Die blöden Stimmen, die kennen wir, glaube ich, alle. Teilweise haben sie auch Namen, weiß ich von Freunden, dass sie nicht durchnummeriert, sondern durchgenamed sind sozusagen. Gisela und Herbert, ja, immer am Start. Also ich finde, das ist genau so eine Herausforderung. Oder man kennt ja auch diese Leute, wenn man nicht selber sogar einer davon ist, die ganz viel anfangen und nie was zu Ende bringen. Und ich glaube nicht, dass das was, oder in den meisten Fällen nicht, dass das was mit Faulheit zu tun hat, sondern eben damit, dass die Zweifel einem so viele Beine stellen, bis man sich irgendwie nicht nochmal aufrappelt, um das zu Ende zu machen oder fertig zu machen. Wie unterscheide ich denn so ein echtes Bedürfnis nach Veränderung, einfach weil das, was ich mache, nicht mehr passt oder nicht zu mir passt oder weil ich mich da verrannt habe in irgendeiner Idee oder vielleicht Vorstellung von anderen und den Stimmen, die wollen, dass ich das lasse, weil Angst und Scham und Ähnliches dabei sind?
Ja, also gute Frage. Ich glaube, dass du, wenn echte Veränderung ansteht, dann wird dich das nicht verlassen. Das sind Stimmen, die werden nicht kommen und gehen, sondern das wird ein inneres Drängen sein, was du irgendwann einfach nicht mehr wegschieben kannst. Und diese Stimmen, die erkennt man daran, dass sie einfach so willkürlich sind und sie tauchen auf und dann verschwinden sie wieder. Und man ist irgendwie wie so, man hat fast das Gefühl, man ist diesen Stimmen hilflos ausgeliefert. Und ich glaube, der große Unterschied, den kannst du wirklich zwischen Kopf und Herz irgendwie feststellen, dass du merkst, die Veränderung, wenn die wirklich ansteht und wirklich wichtig ist und zu deinem Weg gehört, dann ist das nicht nur irgendwie ein Hamsterrad-Gedanke, der dir irgendwie, der dein Gehirn zum Platzen bringen will, ja, sondern ist es wirklich was, was du auch körperlich fühlst und was du in deinem Herzen wahrnimmst und du merkst so, oh, nee, ich muss dem nachgehen, weil irgendwie habe ich dieses Gefühl, der große Unterschied zwischen Kopf oder Herz. Das ist, glaube ich, der Weg, um das herauszufinden.
Hast du Big Magic von Elizabeth Gilbert, glaube ich, heißt sie, gelesen? Kennst du das Buch?
Ja, ich bin ein großer Fan von Elizabeth Gilbert. Ich habe mir letzte Zeit auch ganz viele Podcasts von ihr angehört. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber teilweise und finde das super.
Es gibt da nämlich ich habe das Buch auch nicht ganz gelesen, aber es gibt da ein Bild, das ich total schön fand. Und zwar redet sie da über die Angst und zeichnet so ein Bild, dass die Angst immer mitfährt, aber nicht vorne und auch nicht auf dem Beifahrersitz sitzen darf. Und da hat sie einen längeren Monolog mit der Angst und sagt ihr, okay, du sitzt auf der Rückbank und du darfst hier mitfahren und wir haben deine Meinung zu den Dingen und zur Route angehört, aber du darfst nicht die Klimaanlage einstellen, du darfst nicht das Radio einstellen, du darfst nicht sagen, wo wir langfahren, du darfst dich auch nicht abschnallen und Pause machen und rausgehen, du bleibst einfach da hinten sitzen und fährst mit. Und ja, das super. Bild fand ich total gut und das gilt natürlich auch für alle anderen bösen Stimmen neben der Angst, die da noch mitsitzen. Genau. Also ich finde diese Art, dem einmal zuzuhören und das wahrzunehmen und eventuell auch zu filtern, was davon eine echte Angst ist oder eine sinnvolle Angst, die einem hinweist darauf, dass man sich vor bestimmten Risiken schützt oder nicht blind irgendwo reinrennt, wo man sich selbst schaden könnte. Das ist ja durchaus auch nützlich, aber Angst gibt halt keinen guten Ratschlag.
Ja, genau so ist das. Ja. Und ich glaube, weißt du, letztendlich ist es ja so, wenn das eine Angst ist, die dich einfach mehr oder weniger davon abhalten will, glücklich zu sein, ja, also wenn das so eine Selbstsabotageangst ist, dann kannst du dich ja auch immer fragen, okay, was würde ich denn machen, wenn diese Angst nicht da wäre? Also so ein Beispiel aus meinem Leben ist irgendwie ein Moment, wo ich wirklich durch so ein richtiges Angstfeuer durchgegangen bin. Das war nach dem Studium. Ich hatte mein erstes Buch veröffentlicht und ich hatte mir selbst eine Lesung organisiert in der Thalia Buchhandlung in Mannheim. Also ich bin da selber hinmarschiert. Ich hatte diesen Gedanken, ich möchte gerne Lesungen halten. Es hat alles funktioniert. Ja, am Schluss hat sogar der Mannheimer Morgen darüber berichtet. Und dann war es soweit, ich sollte diese Lesung halten. Und ich hatte solche fürchterlichen Ängste. Und ich habe mir wirklich fast gewünscht, dass ich irgendwie lieber so einen kleinen Autounfall habe, der das irgendwie verhindert, dass ich dahin muss. Ja. Und gleichzeitig wusste ich aber irgendwo auch, ich muss da durch. Auch wenn sich das gerade richtig fürchterlich anfühlt und ich am liebsten wirklich einfach nur wegrennen würde. Ich muss da durch. Und wenn ich durch dieses Tor durch bin, dann bin ich gewachsen. Ich bin an einem anderen Punkt als jetzt. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, ob ich irgendwie mit faulen Eiern beworfen werde oder ob die Leute wirklich begeistert sein werden, aber ich weiß, ich muss da irgendwie durch. Und dann bin ich halt dahin marschiert und ich weiß noch, mein Herz hat bis zum Hals geklopft. Ich habe in so einem kleinen Kämmerchen gewartet, während die Thalia-Leiterin da mich vorgestellt hat. Und dann bin ich raus, da waren 50 Leute. Ich habe die ersten Sätze vorgelesen, habe ich gleich verhasselt und musste dann lachen und die Leute haben mitgelacht und dann war irgendwie der Bann gebrochen und es war ein richtig toller Abend. Und diese Angst, öffentlich zu sprechen, die habe ich seitdem, also natürlich bin ich immer noch aufgeregt, wenn ich irgendwo öffentlich irgendwas von mir geben soll, ja, aber es ist nicht mehr so eine Todesangst. Ich bin durch das Tor durchgegangen. Da war es einfach so, dass irgendwo einerseits war die Angst da und trotzdem wusste ich 100%, es gibt jetzt keinen Weg zurück. Du gehst da jetzt einfach durch. Diesem Drang bin ich einfach gefolgt.
So muss man es auch machen. Die wenigsten guten Geschichten beginnen noch damit, dass man sagt, da war ich total entspannt und habe das und das gemacht. Also,
ich saß bequem auf dem Sofa und
habe das gemacht, was ich jeden Tag mache und dann geschah Folgendes. Das könnte eigentlich eine gute Einleitung sein für, wenn man so einen Geistesblitz zur Veränderung hat. Das ginge vielleicht noch, aber nicht für die wirklich guten Geschichten.
Ja, genau. Außer es ist plötzlich der Meteorit vom Himmel gefallen und in dein Wohnzimmer eingeschlagen oder sowas, aber
Das hat man dann aber auch nicht selber, dazu hat man es selber beigetragen, wahrscheinlich.
Genau.
Kannst du uns noch sowas mit auf den Weg geben, wie die drei ultimativen Check-up-Fragen, damit ich mich jetzt selber sozusagen darauf prüfen kann, ob es irgendwo Veränderungen gibt, die notwendig wäre, die ich aber entweder noch nicht so richtig sehe oder mir vor allem nicht eingestehen will? Also kann ich dem irgendwie bewusst auf die Spur kommen?
Okay, mal gucken, ob mir wirklich drei Fragen einfallen. Also die erste Frage wäre auf jeden Fall, wenn ich so weitermache, wo sehe ich mich in 5 Jahren, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ja, und da kriegt, also ich habe eigentlich noch niemanden erlebt, der da nicht ein klares Bild gesehen hat von der Konsequenz seiner eingeschlagenen Wegroute.
Mhm.
Und das Zweite ist vielleicht auch, manchmal braucht es einfach auch Zeit, ja. Da würde ich vielleicht fragen, bin ich schwanger? Im Sinne von, gehe ich vielleicht gerade schwanger mit einer neuen Idee? Gehe ich gerade schwanger mit einer Veränderung mit einem Jobwechsel, aber es ist noch nicht durchgereift. Manche Entscheidungen oder manche Weggabelungen, bevor man die einschlägt, braucht man halt wirklich noch ein bisschen Zeit. Ja, man muss nicht immer alle Antworten sofort bekommen, sondern man darf den Dingen auch ein bisschen Zeit geben zu reifen. Also da einfach die Frage, okay, bin ich schwanger? Muss noch was heranreifen, bevor ich wirklich klar sehen kann, ob und welche Veränderung ansteht? Und dritte Frage wäre einfach, was wünsche ich mir und was wäre ein erster kleiner Schritt, zu dem ich auch jetzt schon mühelos bereit wäre?
Mhm. Da kann ich gut was ergänzen. Ich habe irgendwie, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, aber ich habe irgendwie mal in einem Podcast gehört, in einem amerikanischen, da ging es eigentlich auch überhaupt nicht um das Thema Veränderung, aber da sagte die Dame, sie hat sich für ein paar Monate lang jeden Tag 15 Minuten Zeit genommen, um irgendwas zu machen, was für sie neu ist und was sie interessiert. Weil 15 Minuten ist so eine Hausnummer, die kann man irgendwie bewältigen. Also das kriegt man unter mit ein bisschen Gewohnheit ändern. Und sie hat die absurdesten Dinge irgendwie gemacht. Sie hat eine Massageausbildung angefangen und dann ist sie in den örtlichen Fußballclub gegangen und dann hat sie Sushi machen gelernt oder was weiß ich. Hat teilweise auch nur Sachen über dieses Thema gelesen, wenn es jetzt abstraktere Dinge sind oder Dinge, die man nicht mal eben so, wo man sich nicht mal eben so anmelden kann. Und dieses Ausprobieren von allem, was sie irgendwie interessiert, hat halt dazu geführt, irgendwann, dass sie ihre neue Berufung gefunden hat, weil sie befand sich in so einer Situation, wo sie eigentlich einen coolen Job hatte und dafür auch sehr dankbar war, aber der sie einfach nicht mehr so 1000% ausgefüllt hatte und sie wusste nicht so richtig, was sie stattdessen machen soll. Und dann hat sie sozusagen diese 15 Minuten Abenteuer täglich ins Leben gerufen und das finde ich eine total gute Idee. Also man muss das jetzt auch nicht unbedingt so täglich einführen, aber zum Beispiel diese Dinge zu machen, die man schon immer mal machen wollte, ohne zu wissen, was die einem bringen. Also eben in den Fußballclub zu gehen oder so. Und auch, also sie hat gesagt, der Fußballclub zum Beispiel war total der Reinfall. Nach 2 Wochen war sie da wieder weg. Aber man hat, selbst wenn man sozusagen nur diese Enttäuschung hat, dass es eben doch nicht das ist, was man eigentlich cool findet, hat man erstens eine gute Geschichte beim nächsten Abendessen mit Freunden, weil man aus dem Fußballclub erzählen kann. Und hat halt einfach eine Erfahrung hinzugewonnen, die es, finde ich, immer leichter macht, dann rauszufinden, in welche Richtung es gehen soll, wenn man noch so völlig im Nebel steht und nicht weiß, was man eigentlich ändern soll oder wohin man sich verändern soll.
Ja, absolut. Und davon gibt es ja genug Dinge, die man machen kann. Allein so ein Sushi-Mahl zubereiten, finde ich total super.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, finde ich auch. Dinge zu machen, die absolut sinnlos in Anführungszeichen sind und auch ohne den eigenen Leistungsdruck. Also ich neige dann total schnell dazu, wenn ich irgendwas finde, was ich gerne mache, dann das gleich mit irgendwem zu vergleichen oder zu denken, ich muss dann aber mindestens das und das erreichen oder so. Also jetzt fiktives Beispiel, ich würde meine Leidenschaft fürs Joggen entdecken, dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich in 2 Wochen denke, okay, dann muss ich aber auch einen Halbmarathon in unter 1,5 Stunden oder was auch immer die gängige Zeit ist, schaffen. Und dann ist es halt auch wieder vorbei damit, dass es ein schönes Hobby ist oder ein Ausgleich ist oder so.
Genau. Dann hast du den Leistungsdruck vom eigenen Business schon direkt auf dein Hobby übertragen. Und dann sitzt du da in der gleichen Falle.
Oder noch schlimmer ist, wenn du sowas Neues entdeckst, was du gut findest und dann gleich denkst, okay, das sollte ich eigentlich zu einem Business machen. Ich sollte Laufcoaching anbieten. Oder ich sollte jetzt.
Genau.
Das ist bei mir ein ganz häufiges Denkmuster und das versuche ich mir auch sehr hart abzutrainieren, weil das richtig nervig ist auch. Und mit vielen Dingen, seien wir mal ehrlich, kann man auch kein Geld verdienen. Also es ist ja auch gar nicht alles dafür da, dass man Geld verdient. Man darf ja auch Sachen einfach mal so machen. Aber da ist meine Herbert-Stimme, tut sich damit schwer. Ja. Herbert ist bei mir fürs Finanzministerium zuständig. Und der hat immer die Zahlen im Blick und sagt, es wäre doch super, du könntest Laufcoaching anbieten und du könntest Merchandise oder Läufer-T-Shirts designen oder keine Ahnung.
Ja, du könntest vielleicht Lauftraining anbieten, aber Voraussetzung ist, dass man sein iPhone mitbringt, weil während dem Laufen könntet ihr dann parallel schon gucken, ob das mit dem Webseiten-Layout alles bestens vorwärts geht.
Und das machen wir live und nehmen das nebenbei auf, damit wir das auch noch als Podcast veröffentlichen können.
Da solltest du auf jeden Fall nochmal dieser Idee nachgehen.
Okay, vielen Dank schon mal für die Einblicke und auch ein bisschen die Versöhnung mit dem Thema Veränderung. Und wer sich jetzt nach dieser Episode ertappt fühlt, dass er was ändern muss, der dürfte sich natürlich für das Design oder für das Laufcoaching, ist kein Problem, gerne bei mir melden. Aber für welche Art von Veränderung bist du denn die Richtige und wo finden wir mehr über dich raus?
Ja, also ich bin ja Coach für Mütter mit eigenem Business und bei mir ist herzlich eingeladen, wer Mama ist. Ab und zu kommt auch eine Nicht-Mama zu mir, so wie du, ne? Aber im Großen und Ganzen sind es Mamas, die zu mir finden. Da geht es einfach darum, wirklich so diese Business-Idee, die man schon lange mit sich rumträgt und die man schon so etwas umgesetzt hat, wenn man die wirklich konkret machen möchte, konkrete Ergebnisse sehen möchte, wirklich vorwärts kommen möchte mit seinem Business als Mama, dann ist man bei mir richtig gut aufgehoben. Ja, meine Webseite, die wirst du wahrscheinlich dann
in den Shownotes verlinken, genau. Unter smartefüchse.de/episode001 stehen die dann.
Super.
Sehr schön. Und ich kann Sandra wirklich nur wärmstens empfehlen, auch ohne Kind, immer noch, maximal mit Hund. Hat es trotzdem sehr gut gepasst. Was hast du vorhin gesagt? Was war dein Satz, den du dir immer gesagt hast? Ich bin genau die Richtige. Oder du bist genau die Richtige? Das traf absolut zu bei mir. Also ich würde jederzeit wieder zu dir kommen. Unser letzter Streich für heute sind die letzten drei Fragezeichen. Und zwar ist das ein wiederkehrender Teil im Podcast, nämlich immer dieselben drei Fragen an jeden meiner Gäste. Du darfst die heute das erste Mal beantworten. Und zwar ist Fragezeichen Nummer eins. Du findest, wir bräuchten dringend einen Feiertag für?
Für das Feiern von allen unseren Misserfolgen. Denn wo wären wir ohne unsere Misserfolge?
Oh ja, das ist schön. Es gibt in Berlin eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch schon digital vertreten sind. Verlinke ich auch mal in den Shownotes dann. Die heißen Fuck-Up Nights Berlin. Und da berichten Leute nur über ihre ganzen Misserfolge.
Das finde ich super, weil letztendlich Scheitern ist einfach essentiell auf dem Weg zum Erfolg. Und man lernt so viel dadurch. Und ich finde, es ist wirklich tragisch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Scheitern als sowas Schlimmes verurteilt. Wir sollten einfach einen Feiertag dafür erschaffen, damit wir dem Scheitern wirklich eine völlig neue Bedeutung geben.
Sehr gut. Ich werde es beantragen beim Ministerium für Feiertage.
Wenn du die Petition eröffnest, dann unterschreibe ich sofort.
Okay, Frage Nummer zwei. Wenn du Jack Sparrows Kompass hättest, der immer auf das zeigt, was der Besitzer am meisten begehrt, worauf würde er bei dir zeigen?
Freiheit. Freiheit in jeder Hinsicht. Soll ich das noch weiter ausführen oder soll ich einfach nur kurz antworten?
Wenn du möchtest, darfst du.
Also dann lass es einfach so stehen. Freiheit, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Lassen wir so stehen. Und die letzte, ach wie gut, dass niemand weiß, eine Sache, von der du nie geglaubt hättest, dass du sie mal in einem Podcast verrätst.
Okay, was könnte das sein? Also gut, weißt du was, wenn wir so reden als Coaches und Berater, das klingt ja dann auch immer alles total intelligent und reflektiert und sowas. Und wenn ich jetzt so meine letzte Woche reflektiere, was ich beispielsweise gemacht habe, um zu entspannen, ist, mein Mann war mit meiner Tochter allen Nachmittag unterwegs. Das hat mir total gut getan. Aber ich habe in dieser Zeit nicht meditiert. Ich habe auch nicht irgendwie intelligente Notizen in mein Morgenseitenbuch geschrieben oder sowas, sondern ich habe mir einfach nur eine Folge nach der nächsten von The Good Days angeguckt auf Amazon Instant Video. Ja, und das ist manchmal auch eine Art und Weise, wie ich entspanne. Und das habe ich jetzt noch nie in einem Podcast-Interview verraten.
Sehr schön, lass ich gelten. Vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss und vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Ja, herzlichen Dank und viel Erfolg für diese wundervolle Podcast-Serie und auch dir viel Erfolg und deinen Hörern viel Erfolg und ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Bitte vergiss nicht, falls auf deiner Hörplattform möglich, den Podcast zu bewerten und falls du irgendwas loswerden willst, Fragen, Kommentare, Lob oder Kritik, gerne per E-Mail an hallo@fraufuchsia.de. Super Karma obendrauf gibt's übrigens fürs Weiterempfehlen des Podcasts an Freunde und Verwandte. Wir hören uns spätestens in der nächsten Episode. Bis dahin behalte Kopf und Herz am rechten Fleck und sei schön fleißig. Tamara.